Hey, kann ich dich töten?
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 82.
Goals.
Ich habe gute Neuigkeiten.
Ich habe diesmal wirklich auf Aufnahme gedrückt. Also erzähl deine guten Neuigkeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couple Off. Wir steigen so lockerlässig ein. Erzähl deine Neuigkeiten.
Nashörner sind ja vom Aussterben bedroht.
Ey, gute Neuigkeiten. Was ist? Okay, erzähl, was ist die gute Neuigkeit daran?
Ja, im indischen Assam haben sie was dagegen gemacht. Also die Nashörner dürfen nicht mehr erschossen werden und so. Mhm. Und deswegen leben die da jetzt. Also keine gestorben. Kannst du bitte neu auf Aufnahme drücken? Das war überhaupt gar nicht für den Podcast.
Das ist ja noch schlimmer, Iris. Das war nicht mal für den Podcast, sondern du wolltest mir privat in unserer Beziehung das erzählen. Das, ey, bitte, gute Nachrichten. Nashörner werden jetzt leben gelassen, Matthias. Ich liebe dich. Was ist das denn?
Ich fand es schön. Ich habe doch guten Nachrichten geguckt. Matthias, ich mecker so viel in letzter Zeit.
Das stimmt.
Ich mecker so viel. Ich sitze morgens am Frühstückstisch und ich mecker. Mhm. Über Berlin, über Böllern, über ganz viele andere Sachen. Und dann mecker ich rum. Ja. Und dann mecker ich über die Leute, die meckern.
Ja.
Und dann habe ich mir jetzt gedacht, Schluss
damit. Das aus. Ist dein Vorsatz fürs neue Jahr? Nicht mehr meckern, lieber über Nashörner und gute Nachrichten erzählen?
Ja, weil ich jetzt, komm, du kennst mich jetzt 7 Jahre. Mhm. Ich bin eigentlich keine Meckerliese.
Nö, finde ich auch.
Aber so in den letzten Wochen hat sich das eingeschlichen. Und das habe ich selber gemerkt. Ich habe selber gemerkt, ich gucke gerade nach dem, also ich gehe durch die Straßen und ich scanne.
Nach Sachen, die dich stören?
Ja, ich gucke dann einfach nur noch, worüber kann ich meckern?
Ja, herzlichen Glückwunsch, Iris. Damit bist du vollständig integriert. Es gibt 0% Migrationsanteil noch an dir. Du bist jetzt vollständig Deutsche.
Oh, obwohl, nee, meine Mutter hat schon immer krass gemeckert.
Das stimmt.
Die meckert ja heute noch jeden Tag. Lustig, wir lachen Tränen, aber sie meckert.
Und das sind bei ihr keine Integrationsbemühungen, ne? Das ist kroatisch bei ihr.
Das ist total kroatisch und ich finde meckern nicht deutsch. Weißt du, ich finde die Art von Olaf Scholz, die ist ultra deutsch.
Ja.
Das ist das, was ich aus Konzernen kenne, aus Agenturen oder von irgendwelchen Familien. Man verschweigt.
Ja.
Man redet nicht über das, was offensichtlich im Raum ist. Das wird irgendwie weggelächelt.
Und das ist typisch deutsch, meinst du, ne?
Ja, irgendwie schon.
Meckern ist international.
Ja, oder weiß ich nicht.
Halt. Kroatisch dann halt.
Ja, ja, ich finde irgendwie, ja.
Okay.
Ich habe eine Szene aus der Kindheit, die so komisch ist. Zum Beispiel, ich war bei meiner besten, als ich klein war, besten Freundin. Mhm. Einfache Verhältnisse. Und dann bin ich zu ihr nach Hause und ihr Vater war halt auch Alkoholiker. Und wir haben zusammen auf dem Teppich gesessen, meine beste Freundin und ich. Wir haben die Beatles gehört und an der Wand hing eine riesengroße Reichsflagge.
Hieß deine beste Freundin Beate Zschäpe?
Wir haben nicht darüber geredet. Also nicht, dass sie so...
Du weißt nicht, wie sie hieß, okay.
Also wir haben nicht über diese Flagge geredet. Und es war total komisch. Das war alles so komisch. Aber wir haben das nicht offen angesprochen. Also, sie und ich irgendwann mal schon. Das werde ich jetzt auch nicht im Podcast alles erzählen. Aber zum Beispiel so ihre Mutter hat so getan, als ob da nichts hängt.
Also du bist der Meinung, ignorieren ist eigentlich eine typisch deutsche Stärke?
Ja, ich finde schon.
Dann habe ich ein perfekt passendes Scheißproblem für diese Behauptung von dir.
Was ist dein Scheißproblem?
Ja, was ist mein Scheißproblem? Ich habe eine Kollegin, die unglaublich viele E-Mails schreibt, die fürchterlich banal sind, aber weil sie in einer Art Machtposition ist, oder sie denkt ja, zu einer Machtposition, schickt sie halt diese E-Mails rum. Und die sind aber inhaltlich teilweise völlig für den Arsch, völlig sinnfrei, völlig belanglos. Aber sie stilisiert das zu was furchtbar Wichtigem hoch. Also die E-Mails treffen mich nicht persönlich, aber ich muss mich halt jedes Mal darüber aufregen, weil die halt einfach so völlig sinnfrei sind. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß, dass andere die einfach ignorieren, aber ich kann das nicht. Also wie kann ich lernen, das zu ignorieren?
Okay, Iris, wir wissen alle, dass du nicht pauschalisieren wolltest, dass alle Deutschen so sind, aber für seine Frage channele jetzt deinen inneren Olaf Scholz. Wie kann er lernen, richtig zu ignorieren?
Ich finde, das ist das falsche Ziel. Ignorieren ist
das Thema. Ja, okay,
das ist doch langweilig.
Ja.
Wie, also er hätte doch so viele Mittel. Er könnte das Ganze mit Spaß betrachten. Also wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, würde ich anfangen, richtig sinnlose E-Mails zu schreiben.
Ne? Das war auch meine erste Idee.
Und dann würde ich darauf warten, bis sie mich dann drauf anspricht und sagt, was sollen die Scheiße mit den sinnlosen E-Mails?
Und jetzt wird's spannend. Dann, was antwortest du dann?
Ich gehöre ja zu den Leuten, die dann erstmal so eine Sozialstudie anlegen, weil dann finde ich das richtig spannend. Ich habe das auch ganz oft gemacht, dass ich bewusst mich erniedrigen lasse, damit ich noch mehr herausfinde, wie die Person jetzt wirklich tickt, damit ich dann im nächsten Moment besser manipulieren kann. Dann nicht mehr bei der gleichen Person, aber dann bei anderen. Ich lerne so ganz viel über Menschen. Also ich finde, sie ist ja eher eine tolle Sozialstudie. Also so betrachte ich das. Ich finde, warum ärgern? Warum sich über eine E-Mail ärgern? Das ist doch klasse.
Ich finde an deiner Antwort, mein erster Impuls war ja derselbe, habe ich schon gesagt. Aber jetzt, wohin du es führst, so richtig gut, das ist kontraintuitiv und das sind oft gute Ansätze, dass man eben das geht. Also du willst, eigentlich willst du ignorieren erreichen durch Neugier.
Ja.
Durch das Gegenteil. Durch noch genauer hinschauen, durch unterhaltsam fragen, wie tickt sie, warum tickt sie so, was macht sie, wenn ich das mache?
Ich finde sowas so spannend. Ich will dann wissen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie, wahrscheinlich wird sie über Kaffeetassen e-mailen oder irgendwie sowas. Oder dass der Müll nicht rausgebracht worden ist oder irgendwie sowas.
Ich stelle es mir sogar noch belangloser vor.
Was stellst du dir vor?
Dass sie eine Rundmail an alle schickt. Hey Leute, gute Neuigkeiten. Im indischen Assam dürfen jetzt Nashörner leben.
Das ist doch kein Statusspielchen. Was sie macht, sind ja Statusspielchen.
Ach so, ja?
Wir machen alle Statusspielchen, ganz unbewusst.
Ja, da gebe ich dir recht.
Weil was ist der Zweck? Sie macht sinnlose Mails, wahrscheinlich mit irgendwelchen Aufforderungen.
Echt?
Und sie bezweckt etwas damit.
So manipulativ stellst du dir sie vor?
Ja, ganz unbewusst. Sie will irgendwie Aufmerksamkeit. Sie weiß das selber nicht, was sie... Sie ist wie so ein kleiner Welpe. Weiß selber nicht, was sie da tut.
Ja.
Aber die macht das.
Okay, ich verstehe. Ja, du hast ja gesagt, er hat sie so beschrieben als eigentlich eine Kollegin, die in einer Machtposition ist, oder? Und dann korrigiert er, oder denkt, sie wäre in einer Machtposition. Okay, ich verstehe, warum du drauf kommst, das sind irgendwelche Statusspiele. Aber wie seltsam. Ich würde nie auf die Idee kommen, Statusspiele durch belanglose Mails zu machen.
Das ist ja das, was ich sage mit Neugier. Wir sind alle so anders. Und das ist so toll, uns gegenseitig zu beobachten, warum wir diese Dinge tun, die wir tun. Weil manchmal kann man auch eine ganze Menge davon lernen. Und ich glaube, er muss sich viel mehr fragen, in dieser Gesamtkonstellation der Kollegen, in welchem Status ist er, welche Position hat er und was will er eigentlich? Was ist das Ziel?
Das Thema.
Goals. So, Matthias, es ist 2023.
Ach so.
Was sind deine Vorsätze? Was sind deine Ziele für dieses Jahr?
Iris, ich habe keine und ich hatte auch noch nie Neujahrsvorsätze. Ich bin da auch keine Ausnahme. Die meisten, die uns Sprachnachrichten jetzt zu diesem Thema und zu dieser Folge geschickt haben, haben gesagt, habe ich nicht sowas, mache ich nicht. Das mach ich, wenn, dann mache ich es das ganze Jahr über. Ich brauche nicht diesen künstlich erfundenen Neujahrstag
dazu. Das ist so unglaublich. Ich bin so anders als du.
Ja, du bist in der Minderheit, dann erzähl
mal. Vorsätze sind das Beste, was man haben kann.
Erzähl, ich sag gleich, wir wägen heute ab, was die Vor- und Nachteile davon sind. Was hast du für einen Vorsatz? Erzähl.
Tetris spielen.
Okay.
Es klingt random.
Ja, es ist komplett random.
Es ist nicht random.
Weil?
Hirnforschung. Schau mal, ich muss von meinem Zuckerkonsum runterkommen.
Ja.
Und bisher habe ich das nie geschafft, weil ich noch keinen Tetris gespielt habe. Man hat nämlich herausgefunden, wenn du 3 Minuten Tetris am Tag spielst, wenn du halt irgendwie Bock auf irgendwas hast, ne? Wie Zucker, Rauchen.
So als Ersatzhandlung.
Ja, das lenkt dich von deinen Entzugserscheinungen ab.
Und das muss speziell Tetris sein. Ich könnte das nicht mit irgendeinem anderen Spiel machen.
Nee, es muss Tetris sein.
Und das wurde in einer Studie herausgefunden, Iris. Mhm. Zufällig auf der Nintendo-Universität.
Oh Gott, das kann wirklich sein, ne? Dass Nintendo sowas rausgegeben hat.
Aber es wäre ein bisschen spät. Tetris ist jetzt echt nicht das neueste Spiel. Aber interessant, werde ich tatsächlich ausprobieren.
Ich kann mir das gut vorstellen, wegen geometrischen Formen und dass ich dann irgendwie abgelenkt bin.
Ja, das ist so ein, wahrscheinlich, das kann wirklich sehr gut sein.
Ich liebe doch Puyo Puyo.
Ja.
Das ist so ähnlich wie Tetris.
Und wir spielen das gegeneinander ganz gerne, ja.
Das ist sensationell, ich werde das jetzt wirklich versuchen.
Und was ich gerade sagen wollte, man rationalisiert sich ja dann seine Erklärungen irgendwie daher. Aber vielleicht ist einfach ja auch was dran. Genau die Tatsache, dass es um so geometrische Formen geht, dass das ein konkretes Gehirnareal anspricht, das dann in seiner Aktivität die anderen einfach überfeuert. Weißt du, was ich meine? Dass da so viel los ist, dass die Hirnareale, die für Sucht und Entzugserscheinungen und so zuständig sind, nicht zum Zug kommen.
Ja, wer weiß. Vielleicht studiert das irgendjemand von euch da draußen.
Super Mario studiert das.
Dann könnt ihr uns gerne eine Sprachnachricht schicken oder schreiben und uns das erklären, wie das funktioniert.
Dein Tipp ist auf jeden Fall schon mal eine vorgegriffene Antwort auf diese Frage hier.
Es betrifft mich an sich nicht. Es ist mein lieber Freund, der mir jedes Jahr zum 1.1. verspricht, er hört auf zu rauchen und es nicht durchzieht. Und ich jedes Mal unglaublich enttäuscht darüber bin, weil ich mir immer sehr viel Sorgen mache wegen seinem Rauchen. Ja, mein Vorsatz ist, mich darüber nicht mehr aufzuregen. Und mein Goal gleichzeitig ist, ich habe mich auch nicht aufgeregt. Und ich finde, es ist ja schon mal ein richtig guter Start ins neue Jahr, weil, Spoiler, er hat nicht aufgehört zu rauchen.
Was kann er neben Tetris noch machen, Iris?
Eigentlich müsste sie irgendwas Ekliges machen, weil es ist ja so scheiße für Nichtraucher. Die müssen das Eklige, Rauchige schmecken und riechen. Also muss der Raucher auch so eine Erfahrung erleben, dass etwas unfassbar eklig schmeckt und stinkt.
Habe ich dir mal erzählt, dass ich eine Zeit lang so ein Überraschungsei, das gelbe Ding, dieses Plastikteil, mit gesammelter Zigarettenasche in meiner Hosentasche dabei hatte? Hatte damit zu tun, das war die Phase, in der ich mich mit Hypnose beschäftigt habe. Und wenn Leute mich gefragt haben, ja, kannst du mich damit vom Rauchen wegbringen? Dann habe ich das Ding echt spontan benutzt. Ich habe gesagt, okay, hier, Mini, ich habe eine ganz schnelle Hypnose gemacht, wo die dann einfach nur in einer leichten Trance waren, wenn überhaupt, ne? Augen zu, ein bisschen vor sich hin. Und dann habe ich angefangen, denen das Ekelhafte am Rauchen zu suggerieren und heimlich das Überraschungsei ausgepackt und ihnen dann so langsam unter die Nase geführt. Und das hat einen krassen Effekt, weil die in dem Moment halt denken, oh krass, die Hypnose funktioniert. Ich rieche wirklich, wie ekelhaft das ist, wie so alte Asche und so. Und daraus bestehe ich, das ist die Suggestion, ne? Wenn du weiter raus bestehst, du aus diesem Geruch. Ja, war so mein Ding. Ne? Ein paar Wochen.
Und hat es funktioniert?
Also bei einem, bei dem ich echt gehofft habe, dass es funktioniert, nämlich ein ehemaliger Dozent von mir, leider gar nicht. Aber es hat auch damit zu tun, dass er vorher Dozent von mir war. Und man wechselt nicht mal einfach so im Leben irgendwann den Status. Also er hatte eigentlich, als wir uns kennengelernt haben, den Status, dass ich ihm mein Vertrauen geschenkt habe und ihm zugehört habe. Und das, was er getan hat, hat mich verändert in erster Linie. Und dann kann man nicht ein paar Jahre später hingehen und sagen, so, Rollen getauscht, jetzt bin ich Hypnotiseur und hier, zack, das hört auf. Aber mit anderen, bei denen der Status von Anfang an unbeschrieben war und sich erst neu so etabliert hat, hat das gut funktioniert, ja.
Okay, gehen wir nochmal zurück zu den Vorsätzen. Mhm. Warum willst du keine Vorsätze haben?
Ich bin nicht so vehement dagegen, ne? Es ist mehr das Ding, du kannst es aus zwei verschiedenen Motivationen tun, dass du sagst, ich will keine Vorsätze haben. Die eine Motivation ist, dass du sagst, wie das jetzt bei ihr war. Guck, wie frustriert sie dann auch gesagt hat, ja, Spoiler Alert, er hat es wieder nicht geschafft. Und sie ist jedes Mal enttäuscht. Ne? Mhm. Und dass man dieses Scheitern und dieses, ich weiß ja, es funktioniert eh nicht, dass man das meidet. Oder Jojo-Effekte, wenn es um Ernährung geht. Oder dass man sagt, im Dezember werde ich richtig reinhauen mit Essen und so, weil dann ist ja Neujahr und dann kann ich endlich mich gesund ernähren. Diese Schwankungen, also das ist eine Begründung, warum man dagegen sein kann und sagen kann, ach, klappt eh nicht und es hat auch was Ungesundes und Frustrierendes, immer wieder dieses Scheitern von Vorsätzen zu erleben. Die andere Begründung würde ich für mich beanspruchen. Weil man eh glücklich ist. Ich brauche das.
Stimmt, du bist so ein faules Stück, ja. Matthias. Das ist wirklich so unfassbar. Das ist, ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber du musst nicht viel machen.
Ja.
Und es funktioniert.
Und wenn nicht, das habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich kann nicht gut damit umgehen, wenn es nicht klappt. Ja, vielleicht ist es dann doch diese erste Begründung auch mit drin, die ich gerade erklärt habe. Große Vorsätze mit massivem Scheitern hasse ich und ich brauche es nicht so wirklich, funktioniert eh ganz gut. Die Mischung aus diesen beiden Gründen ist es, warum ich mir denke, komm, ich muss nicht an einem Tag, an diesem Neujahrstag, unbedingt mir Ziele setzen. Und jetzt kann ich aber als Gegenargument verstehen und frag dich jetzt, ob das bei dir so ist, dass man sagt, hey, wenn es diesen Neujahrstag schon gibt und der von der gesamten Gesellschaft als etwas Besonderes behandelt wird, dann kann ich doch praktischerweise diesen Schwung nutzen und es halt auch wirklich hier als so eine Zäsur und jetzt mache ich etwas anders nutzen. Ist das bei dir ein Grund dafür?
Ja, schon. Ich glaube, ich tendiere dazu manchmal zu sehr einfach in den Tag hineinzuleben und dann zu gucken, was kann ich heute erledigen, was kann ich morgen erledigen. Und ich habe einfach gelernt, wenn ich dagegen steuere und die Sachen gut plane und mir wirklich Dinge vornehme, dann bin ich viel organisierter.
Dann gibt es Struktur und sogar Sinn, einen Lebenssinn.
Ich musste über eine Sache nachdenken, ich habe das die Woche gesehen, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, ich weiß jetzt nicht, ob man das definitiv so sehen kann oder nicht. Es gab einen Fall, es war ein 87-jähriger Patient und der hatte Epilepsie und die haben seine Gehirnströmungen gemessen. Und dann ist der plötzlich verstorben während der Messungen. Und dann haben die gesehen, dass 30 Sekunden bevor er gestorben ist und 30 Sekunden nachdem er gestorben ist, waren so ganz bestimmte Hirnwellen, so wie man das vom Träumen kennt. Also geht man jetzt davon aus, dass unser Leben sich vor unseren Augen nochmal abspielt, wenn wir sterben.
Was ja schon lange erzählt wird, also auch von Leuten, die eine Nahtoderfahrung hatten und so, dass das so ist.
Jetzt haben wir aber eine zeitliche Eingrenzung. Das Ding geht eine Minute. Das ist ein TikTok. Das ist ein Reel.
Meinst du? Meinst du nicht, dass das wie bei Inception für uns von außen gemessen eine Minute ist, aber wenn du von innen das wahrnimmst, vergeht die Zeit subjektiv so langsam, dass du das wirklich konkret nochmal
alles erlebst? Das ist mir scheißegal. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Wie sieht jetzt für mich so ein TikTok aus, wenn ich sterben würde?
Okay.
Wie sieht mein Leben aus?
Das würde aber ziemlich schnell gehen. Okay, Frage. Glaubst du, da wird alles, wirklich jede Sekunde einfach nur in hoher Geschwindigkeit?
Genau, die Frage habe ich mich auch gefragt. Ja. Wissen wir natürlich nicht. Aber ich habe mir das so vorgestellt, das sind dann wahrscheinlich die Momente, die sich für mich schön angefühlt haben. Also wo ich so ein ganz bestimmtes Gefühl hatte, wo ich so dieses Gefühl von hier bin ich richtig.
Oder bedeutsam. Also ja, so nicht bedeutsam. Nur das Schöne, sondern alles, was irgendwie wirklich zur Essenz gehörte, ja?
Also da sind schon viele Momente so da, ne? Aber die sind bei mir eher zwischenmenschlich.
Ja.
Und jetzt habe ich aber meine ganze Karriere irgendwie nur immer so im Blick. Und das macht mich dann schon manchmal.
Ich stelle mir deinen TikTok vor, es ist einfach nur ein Bildschirm. eine Minute lang auf den Bildschirm gestarrt.
Das ist wirklich so. Guck mal, ich depriorisiere doch immer alles. Wenn irgendwelche Freunde sagen, hey, komm, lass dahin, das machen. Ich habe immer erst meine Pflichten im Kopf, was erstmal alles getan werden muss. Und mir fällt es so schwer, die Dinge als Ganzes zu sehen. Und das habe ich jetzt vielleicht mal als Vorsatz, dass ich ein bisschen mehr das Leben im Ganzen betrachte. Nicht, dass ich jetzt sage, hey, ich will nur noch leben. Nicht das, sondern so andere Kategorien auch mal als Prio mit reinnehmen, wie Freundschaften, Ausflüge, Urlaub lernen, wie sowas geht. Werbung. Mir gefällt es nicht, wie sich das mit HelloFresh weiterentwickelt.
So wird so eine Werbung für HelloFresh anfangen.
Du hast immer für uns beide gekocht.
Ja, das hört doch nicht auf.
Ich habe mich zweimal die Woche auf HelloFresh gefreut. Jetzt verreise ich.
Ja.
Und jetzt hast du ganz bewusst für dich alleine genau da HelloFresh bestellt.
Ja, aber etwas, das du nicht so gerne mitessen würdest. Du magst ja nicht so gerne Fisch und Meeresfrüchte.
Was gibt's?
Es gibt asiatisch glasierten Seelachs auf Sesamreis mit Karottensalat.
Ich mag Seelachs.
Echt?
Ja, weil das ein Fisch ist, der nicht nach Fisch schmeckt.
Okay, das ist ein gutes Kriterium für Gerichte.
Ja.
Ich habe neben den leckeren Gerichten noch was diese Woche erlebt, wo ich gedacht habe, das muss ich doch erzählen in der Werbung. Die Nachbarin war total beeindruckt davon. Es wurde bei ihr ein HelloFresh-Paket abgegeben, weil wir gerade in der Stadt unterwegs waren. Und ich wurde halt angerufen, mir wurde das gesagt.
Die rufen dich an?
Ja.
Krass.
Und siehst du, genau so hat die Nachbarin auch reagiert. Die war richtig beeindruckt.
Ja, na klar. Das sind wir in Berlin nicht gewohnt, so ein Service. Also wie immer können wir euch HelloFresh sehr ans Herz legen. Die Boxen beinhalten frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten Erzeugern und die Produkte kommen in recycelbaren Verpackungen.
Außerdem schmeckt's gut. Wir haben einen Code für euch und zwar HFCOUPLEOFF, alles groß geschrieben, HFCOUPLEOFF. Und damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch. Und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr in den Shownotes.
Das war Werbung. Weißt du eigentlich, dass du die Person wärst, an die ich alle verweisen würde, wenn es darum geht, zu priorisieren?
Findest du, ich mach das so gut?
Ja, zumindest hast du mir, seit ich dich kenne, das als eine deiner allergrößten Stärken verkauft. Du hast immer gesagt, ich kann priorisieren. Ich kann sogar für dich priorisieren. Komm zu mir, wenn du Hilfe beim Priorisieren brauchst.
Ja und, wie war es bisher?
War es fantastisch, also ich kann es bestätigen. Deswegen sage ich ja, ich verweise zum Beispiel Franz mit seiner Nachricht hier an dich.
Ich persönlich bin der Meinung, dass Neujahrsvorsätze Quatsch sind. Aber ich komme wunderbar klar mit Vorsätzen. Ich mache mir unglaublich viele Vorsätze. Das ganze Jahr über mache ich mir Vorsätze. Du machst das Projekt zu Ende. Du machst das Projekt zu Ende. Du lernst endlich das. Du lernst endlich Italienisch. Du lernst endlich Russisch. Ich habe keine Ahnung, wie viele Baustellen offen. Nebenbei studiere ich auch noch und versuche mich selbstständig zu machen. Und was weiß ich alles. Und ich komme nirgendwo voran. Wie entscheide ich mich? Welcher Vorsatz der wichtigste ist? Alle sind gut. Italienisch lernen ist gut, Russisch lernen ist gut, selbstständig werden ist gut, ein Studium zu Ende zu bringen ist gut. Wie entscheide ich mich? Was sagt ihr?
Ich schiebe erstmal nur vorweg, dass er gelogen hat.
Warum?
Weil er am Anfang gesagt hat...
Aber ich komme wunderbar klar mit Vorsätzen.
Das dachte ich mir auch, der kommt überhaupt nicht klar.
Okay, aber dann fragt er am Schluss, was sagt ihr? Was sagst du, Iris?
Also natürlich hört man raus... Der weiß ja gar nicht, was er so will. Zum Beispiel, wenn du Russisch oder Italienisch anfängst, dann soll es ja irgendeinen Zweck haben.
Mhm.
Für irgendwas willst du es, um zu beeindrucken oder weil du in einen bestimmten Job gehst, was weiß ich.
Weil du zur Mafia willst, da ist Italienisch und Russisch geeignet.
Ja. Und wenn er das schon mal nicht so ganz weiß, das ist aber nicht so schlimm.
Mhm.
Das weiß man ja einfach manchmal nicht. Mir hilft es, wenn ich unterschiedliche Pläne mache, zum Beispiel einen Jahresplan.
Mhm.
Ich habe ein Hauptziel im Jahr und da könnte zum Beispiel Russisch oder so darunter stehen.
Dieses Jahr ist dein Hauptziel Tetris, richtig?
Ey, nee, aber was habe ich eigentlich für ein Hauptziel? Ja, ich habe nur gar nichts.
Du hast noch gar keins.
Es ist aber auch erst der 5. Januar. Das macht man ja innerhalb der ersten Wochen so.
Hey, das finde ich auch einen sehr guten Ansatz, weil ich glaube, dass sehr viele sagen, nee, der 1.1. ist der Tag schon. Eigentlich der 31.12. ist der Tag, an dem du deine Vorsätze für dich irgendwie sortiert formuliert haben musst, vielleicht aufgeschrieben haben musst. Dann machst du ein Ritual und verbrennst Wünsche oder was auch immer. Und danach geht's los. Und dann übernimmt man sich, weil man sich 10 Stück aufgeschrieben hat und alle sind so groß wie, dieses Jahr will ich die 1. Million verdienen.
Ja, das ist aber zum Beispiel nicht konkret genug.
Genau. Konkret zu sein ist der nächste Hack, den
genau.
Wir brauchen bei Zielen.
Aber es ist zum Beispiel auch wirklich gut zu sagen, ich habe ein Ding im Jahr,
mhm,
was ich erreichen will. Und dann hat man so ein paar Monatsziele.
Mhm.
Dann im Quartal, das ist auch nicht schlecht, aber man kann eigentlich auch in die Monate gehen oder halt dann so Tagesziele. Und das so für sich zu priorisieren. Und dann wird man selber schon merken, was man wie einsetzt. Ob sich das nach Quatsch anfühlt oder nicht.
Soll man sich das in Kalenderwochen einteilen? KW22, bis dahin muss ich dies und jenes erreicht haben.
Ey, ich mach das.
Echt jetzt?
Na klar, ich mach das momentan. Ich fange richtig gerade mit der Jahresplanung an, was in welchem Monat irgendwie fertig sein muss und was ich da machen muss. Zum Beispiel, wir haben im März Live-Shows.
Link zu den Tickets nochmal in den Shownotes in dieser Folge. Es ist fast ausverkauft übrigens.
So, und ich muss ja fit sein für die Bühne.
Ja.
Auch körperlich. Das heißt, ich teile mir jetzt schon ein, ich habe mir eingeteilt, wann habe ich meine Periode, wann kann ich keinen Sport machen, an welchen Tagen kann ich Sport machen. Dann habe ich ungefähr ausgerechnet, wie oft ich krank bin und weiß, scheiße, ich habe Stress.
Du hast ernsthaft ausgerechnet, ungefähr wie oft du krank sein wirst dieses Jahr?
Ja, es gibt immer so ein paar Tage im Monat, wo man sich nicht so gut fühlt und das habe ich mit einkalkuliert. Also, dass ich dann weiß, okay, wegen der Frustration, also, dass ich nicht frustriert bin.
Okay.
Weil ich kann doch nicht am 1.1. von mir erwarten, dass ich 31 Tage Sport mache. Das ist doch Quatsch. Ich muss ja irgendwie gucken, wie fühle ich mich, dann langsam starten, dann irgendwie schauen, wie funktioniert das Ganze. Und dann habe ich dann zum Beispiel jetzt gesagt, 1,5 Wochen im Monat wird das einfach nicht funktionieren. Das wird nicht gehen. Und dann brauche ich ja auch noch eine Regenerationsphase zwischen den Sporttagen. Das heißt, ich habe effektiv nur 2 Wochen im Monat, an denen ich Sport machen kann. Das heißt, die Hälfte der Zeit ist schon weg. Leute, merkt ihr meinen Stress?
Leute, merkt ihr, warum ich gesagt habe, Iris fragen, wenn es ums Priorisieren und Planen geht? Du hast es mega drauf, auch wenn es stressig ist.
Ja, also ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, aber ich glaube, man kriegt so eine ungefähre Idee davon,
ja,
wie ich das Ganze sehe. Und das hilft so ein bisschen. Also, wenn man gestresst ist, dann hat das meistens einen Grund.
Also. Das ist so ein LinkedIn-Post.
Nein, also, manche sagen ja einfach, stress dich nicht so. Ich sag, stress dich.
Denn es hat einen Grund.
Es hat einen Grund. Dein Gefühl von dir selber, von dem Stress, sagt dir, gibt dir schon eine gute Einschätzung, ob du die Sache im Griff hast oder nicht. Und wenn du das schon spürst, dass du hier kurz vorm Burnout stehst, dann hat das einen Grund, weil du die ganze Sache nicht gut planst, gerade innerlich.
Okay, aber Iris, wie lernt man gutes Planen? Weil wir haben einige Nachrichten auch von Leuten bekommen, die genau das, was du da gerade beschreibst, mit diesem Gefühl von Stress, weil sie eigentlich wissen sie, dass sie müssten.
Mhm.
Aber sie kommen, ich mach mal hier ein Beispiel.
Okay, ich habe, hallo erstmal. Ich habe ein bisschen ein Problem, das jetzt in Worte zum Fassen, was mein Problem bei der Prokrastination ist. Also Probleme mit Prokrastinieren habe ich eigentlich erst so vor 3 Jahren gehabt, als ich mein Abitur nachgeholt habe. Prüfungsangst hatte ich schon immer und mit Prokrastinieren hat es erst, würde ich sagen, während Corona angefangen, also jetzt vor 3 Jahren. Und da war ich Mitte in der 11. Klasse und es sind die Prüfungen so schnell auf mich zugekommen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht gut vorbereitet war. Und am Ende war ich eigentlich recht stolz, dass ich eine 3,0 hatte, obwohl ich eigentlich gewusst habe, dass ich eine bessere Note hätte erzielen können. Und die fehlende Konzentration könnte vielleicht daher kommen, dass ich viel zu viel Zeit damit verbringe, in meinem Zimmer zum Sitzen und Bücher zum Lesen, statt einfach mal eine Stunde Sport zu machen oder so. Ich sehe einfach das, was ich in der Zukunft machen muss. Und dann habe ich davon schon viel zu viel Angst davor und denke, das kann ich ja eh nicht. Und dann prokrastiniere ich und dann habe ich am Ende den Salat. Ich glaube, das ist das Problem, dass ich einfach das schon sehe, wohin das führt und was ich alles noch machen muss, um dahin zu kommen. Und dann habe ich Angst, das nicht zum Schaffen. Ja, das war's jetzt. Ich höre auf zum Reden. Euch nur einen schönen Tag.
Weißt du, da kannst du ja nicht einfach sagen, jetzt machst du es halt! Es ist schon die Herausforderung, dass jetzt, oder die Frage, die ich vorher gestellt habe, wie lernt man das dann, sich so zu organisieren oder diesen Plan so anzugehen, wie du das machst und sich nicht davon überfordert zu fühlen?
Ja, die Sache ist ja bei ihr genau der Punkt mit der Überforderung. Wenn du schon merkst, dass du die ganze Zeit prokrastinierst, ne?
Mhm.
Ey, ich fühle mich hier wie so ein Life-Coach gerade.
Ja.
Aber hey, das ist ein Thema, was ich voll spannend finde. Weil wir mussten, also warum wir da bei dem Thema so ein bisschen Ahnung haben, ist, weil man in der Agentur sehr schnell arbeiten muss.
Und selbst organisiert.
Selbst organisiert, sehr schnell, sehr kreativ. Und dann muss man halt irgendwelche Methoden finden, wie funktioniert das jetzt gerade.
Ja.
Und zum Beispiel, wenn man anfängt zu prokrastinieren, dann ist das immer ein Zeichen davon, dass man überfordert ist. Und dann muss man einen Weg finden, wie komme ich jetzt aus dieser scheiß Überforderung raus? Und da hast du was entwickelt, Matthias, was ich sensationell fand.
Ach ja? Ich?
Ja.
Was meinst du?
Was Anspruchsloses.
Ach so. Und zwar ja, das klingt nach mir. Erzähl, ja.
Wir müssen ja ganz oft so kreative Texte und so schreiben. Und manchmal ist es super schwer, weil man nicht weiß, okay, wie fange ich genau an? Wie soll das ganze Ding genau sein? Mhm. Und du hast es entwickelt, dass man so mit richtig dummen Sätzen anfängt und so einfach wie möglich das Ganze erstmal runterschreibt, damit man weiß, was man überhaupt sagen will.
Wenn euch das als eine bekannte Methode von irgendjemandem vorkommt, ja, ich bin wahrscheinlich echt nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Garantiert nicht. Aber ja, als wir uns kennengelernt haben und es ums Schreiben ging, Schreiben auch von Konzepten und Drehbüchern und so, da habe ich das gesagt, dass ich das irgendwie für mich gefunden habe als etwas, das mir total hilft, ins Arbeiten, ins Mache zu kommen, indem ich absichtlich die schlechteste Variante aufschreibe, die ich überhaupt imstande bin zu machen und die dann als Grundlage zu nehmen und darauf zu verbessern. Verbessern ist einfacher als loslegen.
Ja, ich mache das auch so, wenn ich irgendwie eine Präsentation oder so vorbereiten muss, das ist erstmal richtig hirnlos am Anfang. Mhm. Da stehen erst ganz einfache Sachen da und dann kann man das immer weiter aufbauen. Und ich glaube, bei diesem ganzen Thema Vorsätze jetzt, ich finde es voll wichtig, dass man das akzeptiert, dass man überfordert ist, dass die Dinge nicht sofort klappen, dass man auch jetzt, wie mit dem Sport, was ich vorhin gesagt habe, dass man einfach nicht 31 Tage im Monat sportlich ist, sondern dass man genau weiß, na, die Hälfte maximal werde ich schaffen, dass man so da rangeht. Werbung.
Was macht ihr denn da? Sagt mal ehrlich, was macht ihr da eigentlich, während ihr Couple aufhört?
Habt ihr eine Fußmaske drauf?
Sagt direkt aufs Produkt. Finde ich gut. Ihr könntet die Zeit beim Podcast hören ja für Wellness, für Skincare nutzen.
Ich habe zum Beispiel gerade die intensiv pflegende Fußmaske von Schebens drauf.
Und zwar auf den Füßen. Und tut gut, oder?
Ich habe danach ganz zarte Füßchen. Ich liebe das, meine Füße zu pflegen. Es gibt auch zwei neue Produkte von Schebens. Und zwar die pflegende Fußbutter. Und dann gibt es so regenerierende Fußpatches.
Das ist doch wirklich der optimale Zeitpunkt, das beim Podcast aufnehmen oder für euch beim Podcast hören einzusetzen. Außer ihr hört Couple Off, wenn ihr am Steuer sitzt. Dann würde ich nichts mit den Füßen machen. Aber wir haben euch ja bisher vor allem von den Gesichtspflegeprodukten von Schebens erzählt. Diesmal geht es ums andere Ende des Körpers. Da gibt es zum Beispiel gerade für den Sommer gut die Anti-Hornhaut-Fußmaske. Die löst Hornhaut ganz sanft, aber super effektiv mit Milchsäure ab.
Dann gibt es noch die Peeling-Fußmaske und die ist super einfach anwendbar. Eigentlich alle Masken.
Ja, auch diese regenerierenden Fußpatches, die du gerade erwähnt hast, die sind zum Beispiel für bestimmte Stellen einfach zum Aufkleben, zum Beispiel an der Ferse. Und das peelt da dann auch die Haut ganz sanft und hinterlässt so ein geschmeidiges Gefühl.
So, wenn ihr jetzt Lust auf weiche und geschmeidige Füße habt,
dann macht euch auf euren harten und ungeschmeidigen Füßen auf den Weg in die Drogerie. Denn da findet ihr all diese Schebensprodukte und natürlich auch online.
Den Link und alle weiteren Infos findet ihr in unseren Shownotes.
Das war Werbung.
Weißt du noch, was ich am Ende von Couple of Habits gesagt habe, was ja voll themenverwandt ist, wo es auch darum ging, wie baut man sich Gewohnheiten auf?
Ich habe keine Ahnung mehr. Ich kann mich an keine einzige Folge mehr von uns erinnern, wirklich.
Naja, wir haben beide gesagt, dass es eine Identitätsformulierung sein muss, weil da kommen wir jetzt gleich hin, wie du die Sachen, deine Ansprüche und Vorsätze und so weiter, wie du sie formulierst. Weil damit steht und fällt ja auch schon, ob du überhaupt eine Chance hast, sie zu erreichen oder nicht. Und da ging es darum, dass du sie formulieren musst als ich bin. Ich bin was Bestimmtes. Du hast gesagt, ich bin Autorin. Und ich habe gesagt, ich bin Sportler. Und tatsächlich mache ich zurzeit so viel Sport wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Also bei mir hat das funktioniert.
Und ich schreibe so viel wie seit Ewigkeiten nicht mehr.
Bam, Leute, bam, wir sind richtig gut. Und was habt ihr? Ihr habt Nachrichten wie diese hier.
Ich finde tatsächlich, Ziele sind stark überschätzt und zu überbewertet. Das ist für mich so ein neoliberales Ding, glaube ich. Weil, also Ziele zu haben ist nicht verkehrt, so meine ich das nicht. Aber Was ist, wenn du dein Ziel nicht erreichst? Ist dann alles das, was du gemacht hast, für Arsch gewesen oder was? Das denke ich eben nicht. Der Weg dahin kann ja auch schon viele Erfahrungen geben und so. Stell dir vor, du willst auf einen Berg steigen, und um die Spitze zu erreichen. Wenn man dich dann mit dem Hubschrauber einfach hochfliegt und dich absetzt, weil halt das Ziel zählt, die Bergspitze, was hast du denn dann davon gewonnen? Wenn du da selber dann aber den Berg selbst besteigst, machst du ja unheimlich viele Erfahrungen. Und wenn du auf deinem Weg vielleicht irgendwann denkst, oh, guck mal, in die andere Richtung ist vielleicht was viel Attraktiveres, dann vergiss doch dein altes Ziel einfach und nimm dir ein neues sozusagen.
Da bricht's ab. Und ich glaube, dass er eigentlich noch mehr erzählt hat, weil davor kam auch noch eine Sprachnachricht, die abgebrochen ist. Leute, wir haben immer noch dieses eine Minuten Instagram-Ding. Wir müssen, das ist ein Ziel für mich dieses Jahr, dass wir das so etabliert kriegen, eine andere Plattform zu benutzen für Sprachnachrichten, wo man ein bisschen weniger gestresst auf diese 60 Sekunden reduziert sprechen kann.
Wobei ich das sehr gut finde. So lieb ich euch hab, ja, aber manche kennen da auch keine Grenzen.
Das stimmt.
Aber, das längste waren bisher 35 Minuten, die ich geschickt bekommen habe.
Wirklich?
Ja.
Da können wir eine eigene Folge draus machen. Ja. Ja, also wenn ihr da, komm, das machen wir hier mal ganz kurz. Wenn ihr da eine Lösung wisst, schickt gerne nochmal, wie wir damit umgehen können. Weil diese Instagram-Nachrichten, das ist ja nicht der einzige Nachteil, dass die auf eine Minute begrenzt sind, sondern dann ist auch noch ganz oft, dass die nicht abspielen. Dass wir die vorher sortieren und wissen, okay, das ist cool für die Folge. Und dann spielt das nicht richtig ab. So, jetzt kommen wir weg von seinem Thema.
Also ich finde, ich habe neulich an Heiligabend habe ich mir eine Reinhold-Messner-Doku reingezogen. Und da habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, warum ist der nicht mit dem Hubschrauber hoch? Warum? Warum muss der da nachts im Schnee, im Sturm da hoch? Ich verstehe es nicht.
Iris, glaubst du, dass irgendwer den Namen Reinhold Messner erkennen würde, wenn es ja eine Story wäre? Ja, der ist halt immer mit dem Hubschrauber auf Berggipfel geflogen und hat sich da absetzen lassen. Der Name wäre doch komplett unbekannt.
Ja, ich weiß.
Ich finde dieses Hubschrauber-Mindset, ne, das ist, als ich das gehört habe, dachte ich gleich an, das ist der Hauptgrund, warum ich keine Drogen nehme.
Warum?
Na, weil das, was Drogen dir geben sollen, wenn man sich wirklich mal nur fokussiert auf die Dinge, bei denen wir uns alle einig wären, oh ja, das klingt tatsächlich ganz gut, Bewusstseinserweiterung, keine Ahnung, der ganze Schnickschnack. Da gibt es doch einen organischen Weg dahin, für den du nichts einschmeißen musst. Und für mich ist eine Droge ein Hubschrauber, der dich auf den Berggipfel bringt.
Das stimmt eigentlich.
Mit Absturz auch noch. Also das ist mein Hauptgrund, nicht der ganze andere Kram.
Aber findest du, er hat recht, dass Ziele sinnlos sind oder sowas Neoliberales?
Nein. Ich glaube, das hat er ja auch am Anfang dann selber gleich relativiert. Das ist das, was ich auch meinte mit diesem, ich sehe Vor- und Nachteile davon. Es gibt Motivationen, mit denen du Ziele haben kannst, da übernimmst du dich oder da machst du einfach jetzt nur ein Ritual mit, weil es so dazugehört. Und das ist blöd. Aber es gibt auch Motivationen, mit denen man Ziele sich setzen kann, die super gut und wichtig sind und mit denen man sein Leben strukturiert. Und ich habe das anfangs schon mal gesagt, das meine ich wirklich, mit denen man, wenn man keinen Lebenssinn sowieso schon selbstverständlich spürt und weiß für sich und so, dann ist ein Ziel zu finden und danach zu streben, die beste Antwort darauf. Damit gibt man sich selber einen Lebenssinn.
Ich finde es richtig gut für so harte Lebensphasen, dass man immer so ein Ziel vor Augen hat. Also zum Beispiel bei meiner Mama war das so, dass sie immer, die hat ja 16 Stunden am Tag gearbeitet und wir haben auch nicht zusammen am Tisch gesessen und gegessen und sowas. Das gab es bei uns nicht.
Das ist übrigens eine der Sachen, die mich am fassungslosesten gemacht haben, als ich dich kennengelernt habe und du mir das erzählt hast. Weil es ist so ungewöhnlich. Aber es stimmt ja, ne, dass ihr nie zusammen gegessen habt bis jetzt. Jetzt ist deine Familie nach Berlin gezogen und ihr habt das erste Mal zusammen an einem Tisch gesessen und gegessen.
Das war total schön. Und jetzt machen wir das voll oft. Jetzt ist einfach alles schön. Ja. Ne? Wir sitzen da und wir essen und es ist klar, das Leben ist immer noch das Leben und es passieren viele Dinge und auch harte Schicksalsschläge, aber man genießt jetzt auch die Zeit zusammen. Und ich glaube, so hart das auch alles damals war, wir hätten es schwer gehabt, wenn man nicht mit so einem konkreten Ziel gesagt hätte, okay, wir müssen das jetzt durchziehen.
Und war das das Ziel, das deine Mutter so hatte und formuliert hat für sich? Irgendwann werde ich mit meinen Kindern am Tisch sitzen und essen und deswegen mache ich es jetzt nicht? War das so?
Nee, meine Mutter wollte immer so eine starke Unabhängigkeit haben und dass wir es auch gut haben und dass wir auch etwas haben. Weil, also, ich bin nicht mehr in einfachen Verhältnissen. Absolut nicht. Ich werde was erben. Meine Mutter hat ein Haus, ich werde ein Haus erben. Das hat nichts mehr mit einfachen Verhältnissen zu tun. Mhm. Wir haben uns richtig krass nach oben gearbeitet, alle zusammen. Und das hat einen Preis. Also das ist dann nicht so, dass man dann sagt, ja, das ist ein total schöner Traum und das macht man. Sondern nee, man blickt dann schon auf sein Leben zurück und denkt sich, scheiße, es waren jetzt schon so 20, 30 Jahre, die fast verloren waren. Ne?
Das Insta-Reel hat einfach die ersten 20 Sekunden Kiosk, dann 30 Sekunden lang Bildschirme gucken und dann 10 Sekunden Haus.
Und einfach so 10 Sekunden noch Burp-Videos.
Ja, ne? Ja.
Ach Gott. Aber wie ist es bei dir? Hast du das nicht auch so ein bisschen vorgelebt bekommen mit den Zielen oder war das bei euch gar nicht so?
Ich habe mich eigentlich vorgelebt bekommen. Ich kann mich an eine Sache erinnern. Ich habe verschiedene Sportarten als Kind gemacht. Und in Krefeld ist es nicht alles in Fuß- oder Fahrradnähe, sondern man muss manchmal durch die Stadt fahren, um irgendwo hinzukommen. Deswegen hat meine Mutter mich manchmal gefahren und auf dem Rückweg nach dem Sport ist sie ab und zu mit mir zu McDonald's. Und ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich das jetzt nicht mehr machen möchte, weil ich jetzt gesünder leben will, weil ich dann den Sport mache.
Nicht dein Ernst.
Ja, ja. Und sie ist manchmal mit mir. Nach dem Sport hat sie gesagt, wollen wir zu McDonald's zum Abgewöhnen? So noch, weißt du, noch einmal zum Abgewöhnen? Das war ihr Mindset, das sie mir vorgelebt hat. Aber das ist jetzt hier auch, also wenn sie das hört, das ist total liebevoll gemeint, weil sie hat mir damit meine Konsequenz im Abgewöhnen von Sachen und so hat sie mir damit nicht kaputt gemacht. Sondern es ist ja völlig paradox, ne?
Es ist richtig gut. Wie alt warst du da?
Ich schätze mal so 10, 11 in dem Alter. Es war Judo.
Und du musst deiner Mutter sagen, heute nicht zu McDonald's.
Ja. Ja. Ey, die McDonald's-Geschichte geht sogar noch früher zurück. Ich erinnere mich daran, dass sie, als ich ganz klein war, gehört zu meinen frühesten Erinnerungen, dass sie mich mal zu McDonald's mit reingenommen hat, aber vorher so gesagt hat, ich glaube, aber das wird wahrscheinlich nichts für dich sein, das wird dir nicht schmecken. Und dann habe ich das probiert und das ist halt Zucker. Natürlich ist das lieben Kinder sofort. Und das habe ich dann auch gesagt. Ich habe einen Hamburger gegessen und gesagt, oh, das ist richtig gut, ich mag das total. Und sie hat mir das zurückgemeldet, als wäre ich jetzt einer von den Großen, weißt du? Sie war stolz überrascht, dass mir das schon schmeckt. Die hat das da schon irgendwie positiv bestärkt bei mir. Heute esse ich dann nicht mehr. Gar nicht mehr, also konsequent nicht mehr.
Ey, meine Mutter, die war bis heute nie im McDonald's drin. Die hat nie was davon gegessen. Die hat gemeint, diesen Dreck rühre ich nicht an, ne? Aber sag ganz oft zu meinem Bruder, hey, bestell mal bei KFC.
Ja. Super. Aber guck mal, genau an solchen Beispielen mit Fastfood-Verhalten oder mit Sportverhalten, da können wir jetzt nochmal über das, was ich vorhin angekündigt habe, über gute Formulierungen von Zielen sprechen. Also zwei Sachen, die man vermeiden kann beim Formulieren von Zielen und Vorsätzen, sind Vermeidungsziele und Komparativformulierungen. Also Komparativ ist immer nur, ich will etwas weniger. Ich rauche jetzt gerade 20 Zigaretten, ich will nächstes Jahr nur noch 19 rauchen. Das wird daraus im Kopf oder in deinem System. Das ist nicht signifikant, wenn du nur etwas weniger oder mehr willst.
Ich habe was zu mehr. Warte, ich mache eine Sprachnachricht rein.
Mhm. Hallo, meine Ziele für 2023 ist, mehr Smalltalk zu können, zu reden. Ich glaube, das ist eine meiner größten Schwächen. Liebe Grüße.
Ja, genau. Mehr Smalltalk.
Schau mal, wie grausam. Mehr Smalltalk.
Ey, wir müssen eine Folge Couple of Smalltalks machen.
Meinst du?
Ja, weil das ist schon ein Riesenthema für viele. Haben wir auch schon öfter gehört. Das höre ich wirklich nicht das erste Mal, dass Leute sagen, ich bin mit Smalltalk überfordert. Ich würde es gerne besser können.
Ja, komm, dann nächste Folge Smalltalk. Ich will es auch besser können.
Dann sagen wir das hier schon mal. Da könnt ihr uns zu dem Thema eure Geschichten und so weiter als Sprachnachrichten schicken an Couple.
Ich krieg das mit dem Smalltalk auch nicht hin. Ja, meine ganzen Nachbarn hier denken, ich bin absoluter Weirdo. Weil ich immer das nicht so schaffe, wenn die irgendwie so komisch reden. ja. über, weiß ich nicht, so Kuchen oder oder so, weiß ich nicht, irgendein komisches Zeug halt da an. Ich denke mir, was redet ihr denn da alle? Ich fühl's nicht.
Ja, du hast halt auch dein Leben lang nicht mit deiner Familie am Tisch gesessen und gegessen. Du kennst halt nicht diese normalen Gepflogenheiten. Kuchen, was wollt ihr? Okay, also über Smalltalk reden wir in der nächsten Folge. Und mir ging es jetzt eigentlich wirklich um diese Formulierung. Ist ein gutes Beispiel, genau. Mit mehr. Ich will mehr dies und das können oder machen oder so. Es ist nicht optimal formuliert. Das kann man konkreter formulieren. Ich möchte im Bereich Smalltalk ganz konkrete Kompetenzen erlernen, die ich jetzt gerade nicht kann. Ich habe idealerweise sogar, ich habe ein Vorbild. Ich sehe jemanden, der damit echt gut umgeht. Und ich möchte das so können wie diese Person. Sowas zum Beispiel. Das ist eine effektivere Formulierung für diesen Vorsatz.
Mhm.
Und das andere sind diese Vermeidungsformulierungen. Ich möchte etwas nicht mehr. Wenn das gelingt, positiv zu formulieren.
Mach mal ein Beispiel.
Naja, kommen wir wieder zum Rauchen. Ich möchte nicht mehr rauchen oder ich möchte, dass mein Freund nicht mehr raucht. Haben wir vorher gehört. Funktioniert nicht. Der raucht wieder. Sie sagt, ich möchte mich nicht mehr darüber aufregen und ist stolz darauf, dass es jetzt funktioniert hat, bisher. Das wird nicht weiter funktionieren, kann ich schon sagen, weil es ist so negativ formuliert.
Also müsste ich es wie formulieren?
Hast du doch schon gelöst. Statt zu rauchen, werde ich in Zukunft Tetris spielen. Ist immerhin keine Negativformulierung mehr. Es ist gut, den Ersatz direkt zu formulieren, was du stattdessen machen willst.
Ja, das ist gut, das stimmt.
Und sie, statt mich aufzuregen darüber, dass mein Freund raucht, werde ich in Zukunft mitrauchen, wenn
er raucht. Ich mache das ja mit der Schokolade so.
Ja.
Ich esse ja keine Schokolade mehr, aber dafür Kuchen und Kekse.
Vom Nachbarn, ne? Weil der immer mit Kuchen ankommt.
Ja, aber das ist total gut. Also ich habe immer irgendwie eine Alternative für irgendwas.
Ja.
Also ich komme dadurch gerade nicht so zu meinem Ziel. Das muss man auch sagen. Aber ich habe schon zumindest irgendwas geändert.
Ja, das ist auch, hast schon recht, genau. Das ist ein bisschen jetzt die Variante von dem erstmal möglichst schlecht aufschreiben. Hauptsache du machst irgendwas anders. Das ist dann schon mal ein Anfang. Weil die meisten Schwierigkeiten, die wir haben, Ziele zu erreichen, liegen daran, dass wir unsere Routinen, in denen wir halt feststecken, einfach nur wiederholen.
Aber Matthias, hast du jemals in deinem Leben sowas wie ein Lebensziel gehabt?
Ey, das ist mir auch jetzt erst wieder eingefallen, weil ja, hatte ich. Und das habe ich komplett vergessen und aufgegeben. So Mitte 20, als ich mit dem Studium fertig war, da war dieser Wunsch am stärksten bei mir. Ich hatte das richtig geplant, das wird passieren. Und zwar mit 40, das ist ja jetzt in 3 Jahren schon soweit, meinen 40. Geburtstag will ich mit Segelschein, den ich gemacht habe, auf meiner eigenen Segeljacht auf offenem Meer, weit und breit keine Lichtquelle. Und das ist eigentlich, darum ging es eigentlich, nicht so sehr ums Segeln, sondern darum, keine künstliche Lichtquelle horizontweit, Sterne gucken, kein Stadtlicht. Selbst auf dem Schiff, auf dem ich bin, darf niemand Licht anmachen. Da soll sowieso keiner dabei sein und stören. Ich will hochgucken.
Ein kleiner Allmann, Matthias.
Der was?
Der Licht aus.
Das ist aber kein...
Keine Lichtquelle, wird gespart.
Ja gut, mit dem Segeln.
Ja, wegen den Sternen, ne?
Ja, ja.
Weil du Sterne sehen willst.
Ja, ich wollte die richtig komplett unbeeinträchtigt, aber von der Erde aus sehen.
Ich habe das mal gesehen. Die echt? Milchstraße.
Ja gut, die habe ich auch schon gesehen, ja.
Wie, die? Ja? Okay. Ich habe das nur einmal gesehen.
Wo warst du da? In Hanau, bei Stromausfall.
Tatsächlich, kein Scherz, ich war in Seligenstadt.
Ah.
Und ich weiß nicht warum, es war 3 Uhr morgens und es war, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Sternenhimmel gesehen. Man hat richtig diese Nebel, diese Sternennebel am Himmel gesehen. Das war der Wahnsinn. Und ne? Ich glaube, es war irgendwie Stromausfall oder so.
Dann habe ich ja fast richtig gelegen gerade.
Ja.
Guck mal, das konnten die im Mittelalter nicht. Weil in Seligenstadt haben sie ständig irgendjemanden verbrannt. Da war immer künstliches Licht. Das hat ihnen die Sicht versperrt. Das war so die Hexenverbrennungsstadt schlechthin. Ja. Ne?
Mhm.
Den Traum, dieses Lebensziel, habe ich so nicht mehr. Und das ist mir jetzt wirklich erst für diese Folge wieder eingefallen.
Warum hast du es nicht mehr?
Ach, ich glaube, weil ich das mit dem Segeln, je weniger naiv ich wurde, desto mehr habe ich mir gedacht, komm, das bin ich doch gar nicht. Ich bin doch kein Segler. Ich bin doch keiner, der mit so einer Tuchhose und mit Segelschuhen.
Dann Matthias, das ist das Ding in Berlin, ein Boot zu haben.
Naja.
Und einen Segelschein zu haben. Ey, fast jeder zweite Typ, der irgendwas mit Medien oder Werbung oder irgendwas mit Geld zu tun hat,
ja,
hat einen Segelschein
so, in Berlin. So, und bin ich das? Findest du, ich passe da rein? Ja, eben, genau, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Also, wenn aber jemand von euch segeln kann und mich dann da, und wenn du Lust hast, dich auch, würdest du mitkommen? Nee, ne? Für dich wäre das Horror, oder?
Ich werde garantiert nicht mit einem wildfremden Menschen nachts im Nirgendwo Licht ausmachen und mir irgendwelche Sternchen angucken. Das kannst du vergessen.
Nachher wird das wie diese U-Boot-Geschichte.
Ja. Oh Gott.
Also wenn ihr segeln könnt und ihr seid aber keine Sadisten und Mörder.
Damit hast du sie jetzt alle, ja. Die, jetzt gerade Jeffrey Dahmer, okay, nein. Okay, nein.
Ja, das ist ja wirklich, achso, ja gut, dann verstelle ich mich mal nicht in diesem Fall, ja. Dilemma.
So hat es Ted Bundy auch gemacht. Genau. Er hat immer gesagt, hey, kann ich dich töten? Und die Mädels haben gemeint, na klar, sieht voll gut aus. Und deswegen ist das alles passiert.
Für mehr Ehrlichkeit in der Kommunikation, auch wenn es um Mord geht.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so liebe Zola Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung. Iris, haben wir eigentlich noch ein paar Beispiele für wirklich schöne, angenehme Ziele, die auch nicht in dieses Klischee fallen, was er mit neoliberal meinte, mit diesem ständigen Leisten und Antreiben und mehr und größer und wachsen und so.
Ich habe noch eins.
Ja.
Meine Vorsätze für 2023 sind als erstes der Veganuary, außerdem mein Master abzuschließen, zumindest eine davon. Und ich möchte jeden Tag, wenn möglich, zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang spazieren gehen. Mir ist aufgefallen, dass ich zu diesen Zeiten oft irgendwo drinnen sitze und ich finde es immer so schön, wenn sich der Himmel verfärbt. Und dann dachte ich mir, wäre das so die perfekte Gelegenheit, jeden Tag rauszukommen. Mindestens einmal, es wird sich nicht immer umsetzen lassen, dass ich beides mache, aber mindestens Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und wenn Möglichkeit beides. Und ich finde diesen Vorsatz sehr schön, irgendwie nur der Gedanke fühlt sich schon gut an und das ist auch etwas, was ich nicht nur auf 2023 beschränken würde.
Ja, genau sowas meine ich. Sachen, bei denen du dir gleich denkst, das will ich jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern das will ich darüber hinaus. Und es fühlt sich schon schön an, wenn ich nur dran denke. Und es dient keinem Zweck. Es ist einfach nur, du tust dir selber gut.
Ich find's Horror.
Du hast doch selber das Beispiel gerade rausgesucht.
Ich find's sehr schön, was sie sagt. Aber das ist wie, du musst wirklich jeden Morgen aufstehen. Und das wird ja immer früher jeden Tag. Im Winter kann ich das noch. Im Winter ist okay, 8.20 Uhr oder 8.10 Uhr, wenn die Sonne jetzt irgendwie aufgeht, das ist machbar. Mhm. Im Sommer um 4.20 Uhr, geh fort. Und will ich irgendwie dann, wenn ich dann abends um 22 Uhr im Sommer dann auch nochmal raus muss. Okay, das mag ich sehr. Aber dann wieder um 4 Uhr aufstehen, um Gottes Willen, nein.
Okay, es regelmäßig zu machen, ist vielleicht wirklich auch nichts, womit man mich locken könnte.
Ich bin aber frustriert.
Ja.
Ich höre es und bin sofort frustriert und weiß, ich werde es nicht, obwohl ich es wunderschön finde, was sie sagt. Ich finde den Gedanken so toll.
Ich auch. Und dann kommt ja noch dazu, dass man ja unterschiedliche Sachen schön findet. Dass man nicht, wir müssen nicht alle auf dasselbe stehen und das gleiche Gefühl dazu dann haben. Stell dir vor, zum Sonnenaufgang läuft ganz Deutschland draußen rum. Ist auch nicht schön. Dann hast du, um 4.20 Uhr im Sommer hast du das, was wir hier tagsüber in Berlin für Probleme haben. Aber guck mal, das hier ist allgemeiner formuliert. Und das ist eine Formulierung, wie sie von dir kommen könnte.
Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mich selber zu daten. Ich habe da letztes Jahr schon mit angefangen, alleine auf Konzerte zu gehen, in den Urlaub zu fahren oder sonst was alleine zu machen und nicht ganze Zeit abhängig davon zu sein, dass irgendjemand mitkommt. Ja, das ist sehr befreiend und tut richtig gut. Und daran will ich dieses Jahr auf jeden Fall anknüpfen, das fortsetzen. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen.
Ne? Dates mit dir selbst?
Also sie macht ja was dabei. Wenn ich ein Date mit mir selber habe, bin ich ja zu Hause und mache gar nichts. Ich finde es aber sehr schön, wenn Menschen Sachen machen.
Iris, du bist gerade, so wie am Anfang der Folge, du bist unterwegs und du hast den Scanblick, wo ist das Haar in der Suppe, wo passt dir jetzt was nicht und dann merkst du es und sagst immer noch ganz schnell, ich finde das aber sehr schön, als ob dich das weniger Allmann machen würde. Es macht dich mehr Allmann, weil dazu kommt dann auch noch die Ignorierqualität, dieses Wegreden und Vertuschen. Ich sehe das Haar in der Suppe, aber nein, die Suppe schmeckt. Oh
Gott, ich muss was damit tun. Ich muss mich ändern. Da muss was passieren. Kann doch nicht sein, dass ich Sonnenaufgang. Weißt du, mit dem Sonnenaufgang, als sie das vorhin gesagt hat, ich musste daran denken, gestern früh um 8 Uhr mache ich meine Äuglein auf und draußen ein unfassbarer Sonnenaufgang. Der Himmel war rot, es war ein doppelter Regenbogen, es war total krass. Ich habe danach die ganzen Bilder auf Instagram gesehen, weil ich habe es mir nicht selber angeguckt. Ich habe so meine Äuglein kurz aufgemacht und habe mir gedacht, ach.
Ich auch. Du hast mich auch kurz geweckt, hast gesagt, guck mal.
Ja.
Ich habe auch rausgeguckt und habe mir auch gedacht, ja, schön.
Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, kann ich mir auch auf Insta angucken und bin wieder eingeschlafen. Und so will ich nicht sein. Ich will dann raus.
Ja, dann, also ich meine, du bist auch nie in den Genuss eines Geschenks gekommen, das ich mir vorgenommen habe als Teenager, dass ich mal der Frau, die ich lieben werde später, geben will. Ich habe damals Shogun gelesen. Ich war sehr, habe ich schon mal erzählt, in dieser Kampfkunst-Euphorie-Phase und wollte. Mhm. Und Shogun ist einfach ein Buch, das in Japan spielt und da schenkt ein Mann einem anderen, ich glaube einem Freund oder einer Frau, weiß ich nicht mehr, er schenkt einen Sonnenaufgang. Also er organisiert das, dass man gemeinsam dahin geht und sich diesen Sonnenaufgang anschaut. Das fand ich richtig romantisch. Es ist furchtbar kitschig, aber ich fand das eigentlich eine gute Geste, zu sagen, hier, das ist das, was ich dir schenke, ein Erlebnis. Habe ich dir noch nicht geschenkt bisher. Willst du es morgen haben?
Nicht morgen. Es ist kalt. Lass es im Sommer machen.
Iris, morgen müssen wir sowieso ein bisschen früher aufstehen.
Nein, komm, lass es doch im Sommer machen, wenn man auch irgendwie draußen abhängen kann.
Na ja, gut. Und zack, schon ist ein Ziel einfach verschoben und damit wahrscheinlich aufgehoben. Weißt du, du wärst wirklich das perfekte Zielpublikum für die Maschen Slippage und Breakage.
Was ist das?
Das sind so zwei Sachen, die bei Fitnessstudios, so Abo-Modelle, da funktioniert das. Slippage ist eine Bezeichnung für ein Verrutschen des Preises. Also, dass du einen Preis am Anfang vertraglich dich verpflichtest, regelmäßig zu zahlen.
Mhm.
Und dann verrutscht er aber von der Leistung, die du dafür bekommst. Und Breakage ist so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Du sagst am Anfang, okay, ich will das machen. Ne? Ich melde mich jetzt an. Das ist der Klassiker. Neujahr, Fitnessstudios werden überrannt. Und dann fängt Breakage an. Die Leute, die ihre Abo-Gebühren regelmäßig zahlen, die brechen halt ihren eigenen Vertrag mit sich selber. Das ist Breakage. Die kommen dann nicht mehr so oft oder kommen gar nicht mehr, zahlen aber noch weiter. Und das ist der eigentliche Sweet Spot für Profit mit Abo-Modellen. Nicht, dass du die Leistung bringst, die du versprichst, sondern dass die Leute da rausrutschen und vertragsbrüchig werden.
Ich finde es unglaublich, wie du den Podcast nutzt und jetzt irgendwie mit irgendwelchen Fachbegriffen ankommst, um mir durch die Blume zu sagen, dass ich jetzt endlich mich um die Scheiße kümmern soll. dass ich diese Abo-Modelle, die ich für uns abgeschlossen habe, endlich kündige.
Für uns, ja?
Ja, so die Streaming-Sachen und
okay,
so.
Okay, ja, das stimmt. Und da musst du nicht alles kündigen. Da sind Sachen dabei. Ich freue mich, wenn wir die noch weiter nutzen. Nein, ich kam gerade wirklich nur drauf durch dieses, wollen wir einen Sonnenaufgang anschauen? Ja, irgendwann mal im Sommer direkt dieses Verschieben.
Gut. Hast du ein Outro?
Oh, ich habe ein sehr passendes diesmal. Und weißt du, wer mich drauf gebracht hat? Deine Mutter. Weil weißt du, was deine Mutter hat ein Ziel. Du weißt genau, was ich meine, ne?
Es ist unglaublich.
Erzähl mal.
Also bei uns ist es momentan so, sie ist ja umgezogen und eigentlich sie müsste sich um ihr Häuschen kümmern.
Mhm.
Was macht sie? Sie hat ein ganz anderes Ziel. Die hat einen Webstuhl und der muss jetzt erstmal aufgebaut werden. Das Ding muss fertig stehen, bevor man den Flur macht oder andere Sachen macht. Das ist alles unwichtig. Der Webstuhl muss jetzt erstmal fertig sein.
Und Leute, ich habe noch nie so ein Ding gesehen. Das sind 4 Kubikmeter oder so. Das ist wirklich ein Oschi. Und ich bin völlig überfordert damit, wenn ich das Ding anschaue und sie mir das dann auch zeigt und sagt, guck mal, hier bräuchte ich noch Schrauben und so, vielleicht können wir die besorgen. Ich habe keine Ahnung.
Und dann werde ich verrückt, wenn sie WhatsApp nicht versteht.
Ja.
Wenn ich ihr erzähle, du musst da drauf drücken, damit du mich anrufen. Inzwischen versteht sie es, ne? Mhm. Aber sie hat sich eine Zeit lang echt ein bisschen dumm gestellt, aber die kann einen Webstuhl aufbauen.
So. Jetzt habe ich eine griechische Sage und deine Mutter spielt die Hauptrolle. Sie spielt eine Figur namens Arachne. Und Arachne war eine Weberin und die war genau wie deine Mutter besessen davon, perfekt zu weben. Die wollte wunderschön weben und wurde auch immer besser. Ne? Das war ihr eines großes Ding, ihre eine große Besessenheit, immer besser zu weben. Und dann war sie irgendwann so gut, dass sie gesagt hat, so, jetzt will ich einen Wettbewerb. Jetzt fordere ich die Göttin Athene heraus.
Das ist wie meine Mutter.
Ne?
Die Kleine sitzt da letzte Woche am Esstisch und sagt, ja, weil sie ist jetzt in der Rente.
Mhm.
Und dann meinte ich kann das nicht. Und dann ist sie schon die ganze Zeit überlegen, welche Businesspläne sie jetzt schon wieder schmieden könnte, was sie machen könnte.
Mhm.
Weil sie braucht ein bisschen Competition.
Und Arachne braucht auch Competition. Und das wissen wir jetzt schon aus anderen Sagen, mit den Göttern in Competition zu gehen, ist immer schlecht. Sie macht's und dann macht sie nicht nur, macht direkt den nächsten Fehler. Sie webt und sie webt wunderschön und es sind total krasse Details in ihrer Weberei. Aber Athene macht's halt noch besser. Ist halt eine Göttin, ne? Und das kann die nicht auf sich sitzen lassen, die Arachne. Die rastet aus und die beschuldigt Athene, dass sie pusht und sagt, ja, du machst da irgendwie, du machst da Göttertrickserei. Man kann sich richtig deine Mutter vorstellen, ne? Richtig kroatischen Ausraster. Und das
Mach
geht
zu
nicht.
Jetzt.
Ja, genau. Und das geht halt wirklich nicht in der griechischen Mythologie. Du kannst nicht herausfordern und dann auch noch pushen, vorwerfen. Also kriegt sie ihre Strafe. Athene verwandelt sie in eine Spinne, sodass sie für immer weben muss. Da haben wir auch wieder dieses Motiv von dem, was du gerne machst, dann wirst du halt dazu gezwungen. Und hier, ich fand die nicht nur passend zu dieser Zielstrebigkeit und Vorsätze und so, sondern auch noch so ein Funfact. Wie heißt Angst vor Spinnen?
Fachbegriff? Arachnophobie.
Die Angst vor dieser Weberin, vor deiner Mutter, die in eine Spinne verwandelt wurde. Arachne. Arachnophobie.
Okay, Moment. Was sagt mir diese Sage jetzt? Dass wenn ich ein Ziel habe und etwas gerne mache,
ja.
dass ich leiden werde?
Nee.
Weil ich werde dann eine Spinne?
Quatsch.
Und alle haben Angst vor mir und finden mich eklig?
Nee, also mir sagt die Sache, wenn du dir ein Ziel setzt und da besessen wirst und das zu deiner einen großen Sache wird, dann muss diese Sache alleine dir reichen. Wenn du dann auch noch so weit gehen willst in Competition mit anderen und dann auch noch mit höheren Mächten zu gehen und denen dann auch noch vorzuwerfen, diese Ehrgeiz, weißt du, dieses total, das kennen wir von all den Leuten im Spitzensport und so, dass man dann nicht mehr nur sich um die Sache kümmert, um die es eigentlich ging, um dein eigentliches Ziel, sondern um den Vergleich und um Vorwürfe und um Neid und Unterstellungen und Tricks und so weiter. Wenn du das machst, ja, dann wirst du in eine Spinne verwandelt. Das Ziel soll sich selber genügen. Das ist für mich die Interpretation.
Hm. Irgendwie macht das gerade was mit mir.
Ich sehe es. Ich habe dich noch nie so gesehen nach einem dieser Mythen.
Weißt du, ich denke da schon viel drüber nach, dass man... Ich würde ja selber von mir sagen, ich bin super. Ich bin...
Ja, da bist also du schon mal ein bisschen Arachne an der Stelle.
Nee, ich bin konstruktiv. Hm. Ich habe keine Neidprobleme. Das habe ich wirklich nicht. Ich habe diesen ganzen Quatsch nicht. Aber ich habe schon so Schattenseiten bei mir entdeckt. Als ich zum Beispiel zu krass im Agenturwahn drin war. Mhm. Ich weiß, wie ich werden kann, wenn viel Stress da ist, wenn viel Competition da ist. Mhm. Und dann spiele ich das mit und dann reflektiere ich gar nichts mehr. Und das hat mich so erschreckt, als ich das über mich festgestellt habe, dass ich dann gar nicht mehr diese noblen Qualitäten habe, von denen ich immer denke, dass ich die habe. Ich bin dann so sehr im Trott drin. Also, verstehst du, wie ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst. Ich finde auch, also, jetzt haben wir schon gesagt, dass wir nächste Folge Smalltalks machen. Das ist gerade das komplette Gegenteil, weil du da über was sehr Tiefes und Komplexes sprichst, über die Schattenseiten in uns. Ich finde, das ist auch eine Folge wert, über unsere Abgründe mal zu sprechen.
Ja, aber doch nicht im Podcast.
Warum denn nicht? Tust du gerade, überleg mal.
Nein, aber es ist, ich finde es spannend, dieses, also ich glaube, mir geht es darum, vielleicht haben wir alle eine Spinne in uns.
Ja, genau.
Dass es gar nicht so ist, dass man sagt, ja, zu den Spinnen gehöre ich nicht. Sondern vielleicht ist da was in uns, was da die ganze Zeit zu einer Spinne wird. Und man muss irgendwie gucken, dass man nicht eine Spinne wird.
Ja. Ich glaube,
ich rede Müll, ich muss ins Bett. Es ist sehr spät.
Ich fand's keinen Müll. Spinnt dieses Interpretationsnetz, das Iris hier angefangen hat, für euch weiter? Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, auch in der neuen Staffel 23. Nächste Woche Smalltalk, schickt uns dazu Sprachnachrichten mit Fragen oder Geschichten.
Oder eure Scheißprobleme.
Ja, genau.
Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr unsere Folgen teilt und uns gut bewertet und all das. Und sowieso euer Feedback. Vielen, vielen Dank nach wie vor für den regen Austausch und habt einen guten Start ins neue Jahr.
Wir haben euch lieb, ihr Spinnen.
Tschüss.